Gemeinschaft Güstrow und muss dort heute schwänzen. Aber das ist okay. Zu unserem Menschsein gehört in aller Regel, dass wir nicht wissen, wann wir sterben werden. Und das ist auch gut so. Theodor Fontane, der bekannte deutsche Dichter, hat einmal gesagt, unser ganzes Leben ist eine Kette von Gnaden. Aber als der Gnadengrößte bedünkt mich doch die, dass wir nicht wissen und nicht wissen sollen, was der nächste Morgen uns bringt. Stellen wir uns aber vor, wir wüssten, wie und wann wir sterben werden. Da würde sich unser Lebensgefühl gravierend verändern und das nicht zum Besten. Trotzdem können wir statistisch gesehen relativ viel sagen, wie wir einmal sterben werden. Der Mensch kann friedlich im hohen Alter im Bett sterben. Das wünsche ich mir, diesen Tod, das wünsche ich euch. Er kann aber auf der Straße sterben, bei einem Verkehrsunfall oder aber auf der Intensivstation im Krankenhaus nach einer schweren Krankheit. Viele Menschen sind im Krieg ums Leben gekommen. Und in unserer Zeit ist der Terror eine nicht seltene Todesart. Doch das ist relativ selten. Und dann gibt es noch den Mord oder den Selbstmord. Und zuletzt kann man in einigen Staaten dieser Welt durch ein Gerichtsverfahren hingerichtet werden. Und da sind wir eigentlich fast bei unserem Thema. Es geht um ein Gerichtsverfahren und um eine Hinrichtung, die wir heute kennen unter diesen beiden Sätzen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Diese beiden Sätze haben wir schon viele, viele Male gehört und wir werden sie immer wieder hören beim Abendmahl. Es sind vielleicht die beiden wichtigsten Sätze, die je ein Mensch formuliert hat. Diese beiden Sätze entscheiden über Leben und Tod. Immer wenn ich diese beiden Sätze höre, versuche ich mich ganz bewusst, und das macht wohl jeder, so auf das Geschehen, das vor circa 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist, zu konzentrieren. Ich weiß um die Heiligkeit des Augenblickes und möchte, dass ich in tiefer Demut und mit grenzenloser Dankbarkeit das Brot und den Wein zu mir nehme. Aber dabei denke ich, dass ich nicht annähernd begriffen habe, wie da unser Herr und Heiland Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz von Golgatha gestorben und gelitten hat. Das Abendmahl ist ja letztendlich ein Ritual, aber das, was hinter diesem Ritual verborgen liegt, ist ein unvorstellbar großes Geheimnis. Es ist nicht nur ein Geheimnis, es bedeutet die Rettung meines sündigen Lebens. Ich bete seit einigen Jahren täglich morgens ein Lied von Margret Birkenfeld, ein Passionslied. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen, für mich trugst du die Dornenkronen, für mich warst du von Gott verlassen, auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr Jesus Christus, ich bete dich an. Herr Jesus Christus, ich bete dich an. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Das heißt, mein kümmerlicher Verstand kann es also nicht begreifen. Nicht nur nicht begreifen, sondern nicht einmal erahnen. So habe ich in der letzten Zeit immer mal wieder über dieses grausame Geschehen am Kreuz nachgedacht. Es begann eigentlich im Jahre 63, vor Christi Geburt. In diesem Jahr erlebte die Weltstadt Rom einen handfesten Skandal. Dem angesehenen römischen Senator Gallius Rabirus wurden landesverräterische Beziehungen nachgewiesen. Auf dem Marktplatz in Rom, dem Forum Romanum, kam es zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. Cicero, ein junger, begabter Konsul und Rechtsanwalt, hatte die Verteidigung übernommen und die Römer waren gespannt, ob er Rabirius retten könnte. Es stand nämlich schlecht für den Senator. Auf Hochverrat stand die Todesstrafe. Vor allem Cäsar, der römische Kaiser, verlangte nicht nur, wie zu erwarten war, die Todesstrafe, er verlangte eine ganz bestimmte Todesstrafe. Das war nicht üblich, denn es gehörte zum Recht des römischen Bürgers, die Todesart selbst wählen zu dürfen. Cäsar aber wollte ein Exempel statuieren. Er verlangte für Rabirius eine Todesstrafe, die seit Jahrzehnten bei keinem Römer mehr angewandt wurde. Die Spezialisten des Folterhandwerks sagten mit Respekt, in ihr haucht man seine Seele tropfenweise aus. Das Besondere dieser Hinrichtungsart lag darin, dass der Tod trotz rasender Schmerzen nicht sofort eintrat, sondern erst nach Stunden, oft sogar erst nach Tagen. Diese Todesart ist ein anerkanntes Spitzenprodukt menschlichen Sadismus. Am Kreuz hat das Leid und der Schmerz kein Ende. Es ist der brutalste Tod, den sich Menschen je ausgedacht haben. Cicero, der Konsul und Rechtsanwalt, aber appellierte in seiner Verteidigungsrede an die Bürger von Rom und an das Gericht. Diese Todesart ist eines römischen Bürgers unwürdig. Und die Worte Ciceros blieben nicht ohne Wirkung. Rabirius wurde nicht hingerichtet und das Gericht beschloss, ein römischer Bürger darf nicht gekreuzigt werden. Unabhängig davon hat der römische Staat Tausende von Menschen, Männer und Frauen, vor allen Dingen Sklaven und Menschen aus den eroberten Ländern gekreuzigt. Um die sadistische Grausamkeit der Kreuzigung zu begreifen, die unser Herr und Heiland Jesus Christus durchmachen musste, sollte man den Ablauf dieser Todesstrafe kennen. Die Kreuzigung begann mit dem Urteilsspruch: Ibis ad Crudem, du gehst ans Kreuz. Du gehst ans Kreuz. Kein Wort war im römischen Imperium so gefürchtet wie diese drei Worte. Das Urteil wurde gleich anschließend vollstreckt, und zwar öffentlich. Die Folterknechte durften zunächst ihr Spielchen mit dem Gekreuzigten treiben. Danach wurde er ausgepeitscht. Und dabei verwendeten die Römer Geißelriemen, in dem kleine Metallstücke eingearbeitet waren. Immer wieder kam es vor, dass Verurteilte schon beim Auspeitschen starben. Nach dem Auspeitschen war der Körper eine einzige Wunde. Das lesen wir schon 700 Jahre vor Christi Geburt beim Propheten Jesaja. Viele waren entsetzt, als sie ihn, Jesus Christus, sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Der Verurteilte wurde anschließend mit dem Querbalken des Kreuzes auf den Schultern durch die Stadt zur Hinrichtungsstätte. Gepeitscht. Ein Hinrichtungskommando begleitete den Verurteilten. Es bestand aus 4 Soldaten und einem Offizier. Und der Offizier, der dieses Hinrichtungskommando leitete, der trug ein Schild. Und auf diesem Schild war der Grund der Kreuzigung angegeben. Das Hinrichtungskommando wählte niemals den direkten Weg aus der Stadt heraus, sondern immer auf Umwegen, damit möglichst viele Menschen von dieser Kreuzigung abgeschreckt wurden. Die Kreuzigung erfolgte immer außerhalb der Stadt als Zeichen dafür, dass der Gekreuzigte aus der Menschengemeinschaft ausgeschlossen war. Er war nicht mehr würdig, zu den Bürgern der Stadt zu zählen. Und auch hier lesen wir wieder in der Bibel, er kam in die Welt und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Genau das ist bei der Kreuzigung Jesu passiert. Er wurde aus der Menschengemeinschaft ausgeschlossen von den Menschen, also von uns, zu denen ihn sein Vater im Himmel gesandt hatte. Der zweite Grund der Kreuzigung außerhalb der Stadt erfolgte, war der Verwesungsgeruch. Ein Gekreuzigter wurde nicht begraben. Ein Unbeerdigter fand nach dem Glauben der alten Völker keine Ruhe. Das war mit die schlimmsten Ängste der Kreuzigung. Die Mutter Erde war zu schade für den Gekreuzigten. Einzige Ausnahme war das Volk der Juden. Dort in Palästina musste das römische Gesetz abgeändert werden, sonst hätten die Juden den Aufstand geprobt. Das Kreuz wurde immer an Stellen angebracht, an denen es viele Menschen sehen konnten, meist in der Nähe von Stadttoren oder Ausfallsstraßen. Auf dem Hinrichtungsplatz stand dann bereits der senkrechte Balken. Der Verurteilte musste sich nackt ausziehen und die Arme breit machen, und dann wurde er am Querbalken angenagelt. Alle Kreuzigungsbilder in Kirchen und Statuen in anderen Kathedralen bzw. Bildern zeigen Jesus am Kreuz mit einem Lendenschurz. Das stimmt nicht. Jesus wurde nackt gekreuzigt, also vor aller Welt bloßgestellt. Zuletzt zog man den Querbalken hoch und nagelte dann die Füße am senkrechten Balken fest. An diesem Balken war in Gesäßhöhe noch ein Sitzpflock, das sogenannte Sedile, angebracht. Dieser Sitzpflock fing das Körpergewicht zum Teil auf. Ohne diesen Sitzpflock hätten entweder die Nägel die Hände zerrissen oder es wäre bald der Tod durch Ersticken eingetreten. Und dann hing der Gekreuzigte, bis er starb. Je nach körperlichen Widerstand und je nach Blutverlust durch das Auspeitschen dauerte das Stunden bis Tage. Der Gekreuzigte war zur völligen Machtlosigkeit verdammt. Er konnte sich nicht kratzen, nicht vor Schmerzen winden. Er konnte die Fliegen aus seinen Wunden nicht vertreiben. Sobald er keine Kraft mehr hatte, hing er mit vollem Körpergewicht in seinen Armen. Das verursachte nach kurzer Zeit Atemnot bis hin zum Ersticken. Also richtete sich der Gekreuzigte wieder auf. Aber dadurch wurden die Fußwunden belastet. Es kam zu einem ständigen sich wieder aufrichten und zusammensinken. Mit der Zeit werden die Gelenke aus den Oberarmen ausgekugelt. Und das vergrößert die Schmerzen derart, dass der Körper starr wird, genau wie beim Wundstarrkrampf. Und das Gesicht entstellt sich. Mit diesem entstellten Gesicht wird der mit dem Tode ringende den Gaffern zur Schau gestellt. Und das lesen wir eindeutig in Jesaja 53. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Dabei erlitt er unsere Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir glaubten, dass Gott ihn schlagen und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. An dieses grausame Geschehen sollten wir beim Abendmahl immer wieder denken. So hing der Gekreuzigte in der Hitze des Tages und in der Kälte der Nacht. Viele wurden vor Schmerzen wahnsinnig. Hatte der Gekreuzigte keine Anhänger, keine Angehörigen, die rund um die Uhr bei ihm waren, konnte es vorkommen, dass wilde Tiere ihn schon vor Eintritt des Todes zerfleischten. Oder aber das Hinrichtungskommando zerschlug ihn mit eisernen Keulen die Oberschenkel und führte damit den Tod herbei. Wann immer auch der Tod eintrat, der Gekreuzigte berührte im Sterben nicht die Erde. Er konnte sich nicht zum Sterben legen, sondern er starb unter unvorstellbaren Qualen, heimatlos in der Luft, einen grausamen Tod. Jetzt machen wir einen Sprung, das Phänomen. Im ersten Jahrhundert nach Christi entstand im Römischen Reich eine Bewegung. Trotz vielfacher Ablehnung und staatlichen Gegenmaßnahmen breitete sich diese Bewegung immer mehr aus. Die Anhänger dieser Bewegung wurden Christen genannt. Die Christen sagten, sie hätten eine gute Nachricht, die für jeden Menschen von entscheidender Bedeutung sei. Und das Verblüffende war, im Mittelpunkt dieser guten Nachricht stand die Kreuzigung eines Mannes. Er wurde gekreuzigt am 7. oder 8. April 30 nach Christi außerhalb der Stadt Jerusalem. Der Name des Mannes, Jesus von Nazareth, ein Jude. Die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein. Die Kreuzigung im Mittelpunkt einer Religion, das war zu viel für Juden, Griechen und Römer. Kein Mensch war bis dann auf die Idee gekommen, dass die Kreuzigung ein religiöser Vorgang war. Nicht genug damit, dass die Christen das Ende ihres Idols überhaupt erwähnten, anstatt es zu übergehen oder zu vertuschen. Sie erwähnen seinen Tod nicht nur, sie verkündigen ihn. Etwas Hässliches und Grausames ist der Kern ihres Glaubens. Sie sagen von dem Gekreuzigten, er sei der Messias Gottes, ja, sogar das Ebenbild Gottes. Abglanz Gottes und der Retter der Welt. Ja, sie behaupten, Gott war in ihm. Und ihr berühmter und bedeutender Missionar Paulus nennt die christliche Botschaft das Wort vom Kreuz. In ihren Zusammenkünften singen die Christen von seinem Tod. Sie lassen Brot und Wein herumgehen und nennen das Herrenmahl. Und jeder, der auf den Gekreuzigten seine Hoffnung setzt und sich den Christen anschließen will, den taufen sie auf seinen Tod. Und damit stand die Konfrontation des Kreuzes am Anfang jedes Christseins. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu ihm gehören. Das sagt der Paulus. Wie war die Reaktion der Juden auf diese Kreuzigung? Das Volk der Juden und nicht nur das Volk der Juden, sondern eben auch die Römer und die Griechen, die verabscheuten zutiefst den Tod am Kreuz. Im jüdischen Strafrecht war er nicht vorgesehen. Zu der allgemeinen Grausamkeit der Kreuzigung kam es für die Juden noch zu einem speziellen Grund für die Ablehnung der Kreuzigung. In den Heiligen Schriften, also im Alten Testament der Juden, steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holz hängt. Ursprünglich galt dieser Satz nicht der Kreuzigung, die es noch gar nicht gab, als dieser Satz geschrieben wurde. Er bezog sich auf eine Zusatzstrafe der Pfählung, die an bereits Toten vorgenommen wurde. Solange Juden Todesstrafen selbst vollstrecken konnten, haben sie diese Zusatzstrafe bei bereits gesteinigten Gotteslästern, Götzendienern und Zauberern angewendet. Das war der Ausdruck dafür, dass diese drei schlimmsten Religionsfrevel unter dem Fluch Gottes standen. Sie haben den Sohn Gottes also der Gotteslästerung angeklagt. Und dabei hatten sie ihn drei Tage vorher bei seinem Einzug in Jerusalem als den verheißenen Messias gefeiert. Dass der von Gott verheißene Messias am Kreuz enden könnte, war für die Juden eine unvorstellbare Zumutung. Das gilt auch heute noch bei den ultraorthodoxen Juden in Israel. Wie war die Reaktion der Griechen und der Römer? Auf die Griechen und die Römer wirkte das Wort vom Kreuz einfach lächerlich. Niemand glaubte zunächst, dass die Christen tatsächlich einen Gekreuzigten verehrten. Viele Griechen und Römer meinten, wenn dieser Mensch wenigstens bei seiner Kreuzigung in den Himmel entrückt würde, dann ließe sich darüber reden, aber ein Erlöser und Gottessohn, der am Kreuz verendet, das könnte man nicht glauben. Typisch für die damalige Reaktion ist eine Karikatur, die aus dem 3. Jahrhundert stammt. Es ist die älteste Zeichnung einer Kreuzigung. Sie wurde auf dem Palatin in Rom gefunden, dem kaiserlichen Bezirk. Auf ihr ist ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf zu sehen. Unter dem Kreuz sieht man einen Mann in Gebetshaltung knien. Und darunter steht: Alexamenos betet seinen Gott an. Aber die neue Kreuzesreligion wirkte nicht nur lächerlich, sondern es kam ein zweites Moment ins Spiel. Das Wort vom Kreuz wirkte frech, denn der Tod am Kreuz war für die Griechen und die Römer ein schmutziger Tod. Das Thema war also auch unanständig. Einen Gekreuzigten als Sohn Gottes und Ebenbild Gottes zu betiteln, war eine Geschmacklosigkeit ohne sondersgleichen. Eine wüste Entgleisung, das schlägt alles ins Gesicht, was man über die erhabenen Götter weiß. Dazu kam noch ein handfester politischer Gesichtspunkt. Der Kaiser in Rom beanspruchte für seine Person göttliche Verehrung. Unseren Kaiser wollen die Christen nicht verehren, aber diesen Verbrecher, der von einem römischen Prokurator verurteilt wurde, den ziehen sie unserem Kaiser vor. Das war eine Provokation gegen das gesamte römische Imperium. Und das führte später unter Kaiser Nero zu den schwersten Christenverfolgungen. Was macht den Kreuzestod unseres Herrn und Heilandes im gesamten Universum so einzigartig? Darauf gäbe es sicher viele, viele Antworten. Er war unschuldig. Er hat sein Leben für uns geopfert. Er war der Sohn des heiligen Gottes, um nur einige zu nennen. Tausende von Menschen wurden vor ihm und nach ihm gekreuzigt. Sie alle haben mehr oder weniger dieselben Qualen durchlitten. Aber eine Qual ist ihnen allen erspart geblieben. Und zwar die schlimmste Qual. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Qual der Gottverlassenheit, das war wohl die größte Qual, für uns unvorstellbare Qual am Kreuz. Was macht dem Kreuzestod unseres Herrn Heilandes im gesamten Universum so einzigartig? Das war meine eigentliche Frage. Die Antwort kann eigentlich nur lauten: die Auferstehung. Denn damit war der größte Sieg verbunden. Der Sieg über den Tod. Und dieser Sieg über den Tod bedeutet für uns Leben. Ein letzter Vergleich. Es gab auf dieser Erde einige große Religionsgründer. Vergleicht man deren Sterben mit dem Sterben unseres Heilandes, dann fällt eins besonders auf: Sie starben alle mit Würde im hohen Alter und in Verehrung ihrer Schüler und Schülerinnen. Buddha starb 480 vor Christi im Alter von 80 Jahren nach 45-jähriger Lehrtätigkeit. Er starb im Kreis seiner Schüler, die ihn wie einen Heiligen verehrten. Als Buddhas Leiche auf dem Holzstoß lag, zogen Hunderte seiner Verehrer um diesen Holzstoß herum und berührten mit ihren Köpfen seine Füße. Die Leichenfeier dauerte 6 Tage. Am 7. Tag wurden seine Gebeine in 8 Teile geteilt und an die Könige geschickt, die dem Meister nahestanden. Jeder König errichtete über der Reliquie ein eigenes Grabmal. So starb Buddha. Konfuzius, der große chinesische Denker, starb 479 vor Christi im Alter von 73 Jahren. Seit seinem 22. Lebensjahr hatte er sein Haus zu einer Schule umgebaut. Über 3000 junge adlige Männer gingen im Laufe Jahrzehnte durch diese Schule und verbreiteten seinen Ruhm. Man hatte ihn immer wieder hohe Staatsämter angeboten, die er jedoch ablehnte. Erst mit 50 Jahren nahm er das Amt des Justizministers an, aber aus Protest gegen den Lebensstil seines Fürsten gab er es wieder zurück. Seine letzten Lebensjahre widmete er sich der Herausgabe von heiligen Schriften. Er starb friedlich im Bett und seine Anhänger bestatteten ihn prunkvoll. Mohammed starb 632 nach Christus im Alter von 63 Jahren, mitten in der Vorbereitung zu einem neuen Feldzug. Über 20 Jahre lag seine Lehrtätigkeit hinter ihm und die letzten 10 Jahre hatten den endgültigen Erfolg gebracht. Bis zu seinem Tod gewann er die Anerkennung fast aller Araberstämme. Damit war er politischer Herr Arabiens. Mohammed starb nach kurzer fiebriger Erkrankung. Als sich sein Zustand verschlechterte, bat er seine Frauen, im Haus seiner Lieblingsfrau bleiben zu dürfen. Er starb in den Armen seiner Lieblingsfrau Aisha und an seinem Begräbnis nahmen Vertreter aller Araberstämme teil. Moses, der Mann Gottes, starb gegen Ende des 13. Jahrhunderts vor Christi. Im Alten Testament lesen wir, dass er 120 Jahre alt wurde. Viele Jahrzehnte hatte er das Volk Israel geführt, durch die Wüste geführt. Nie wieder hat Gott mit einem Menschen so persönlich und vertrauensvoll gesprochen. Sein Grab ist unbekannt. Gott hat ihn selber begraben. Was für eine Ehre für einen Menschen. Die Israeliten beweinten Mose 30 Tage lang in der Steppe von Moab. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, starb mit 33 Jahren, nach nur 3-jähriger Lehrtätigkeit. Er starb nicht, er wurde grausam hingerichtet. Er wurde gekreuzigt, der schlimmste Tod, den je ein Mensch erleiden musste. Er starb von allen seinen Jüngern feige verlassen, den Tod eines Verbrechers. Aber sein Tod war kein Tod, er war ein Opfer. Er hat sich für uns, die wir schuldig sind, geopfert. Christi Tod war ein Sühnopfer für mich, für uns, für uns alle. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und das ist das Einmalige, das Ungeheuerliche, nicht zu erklärende und nicht zu fassende Wunder. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er lebt in Ewigkeit und wir dürfen eines Tages mit ihm leben. Amen.